Halleluja. So, lass uns mal Johannes Kapitel 7 aufschlagen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin dankbar für die Zeugnisse, weil die auch ein Stück weit hinführen und hinleiten zu dem, was das Predigtthema ist. Und heute haben wir ja nicht nur eine neue Predigt, sondern eine ganze neue Predigtreihe. Und das gibt mir natürlich Gänsehaut und Vorfreude. Und vielleicht dir auch, vielleicht aber auch nicht. Es geht um das ganze Thema Glaube. Jetzt habe ich ein G in Schreibschrift gemacht. Na, dann mache ich Schreibschrift. So. Der Titel der Predigtreihe ist Glaube, wie die Schrift sagt. Und jetzt beten wir erstmal, damit wir das überhaupt erfassen können und das uns was bringt. Halleluja. Vater, wir danken dir für dieses herrliche Thema. Ich danke dir für Glauben. Du sagst in Hebräer 11, Vers 6, sagt die Schrift, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wer sich Gott naht, wer Gott sucht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Herr, es ist unmöglich, dir wohl zu gefallen ohne Glauben. Es ist unmöglich, dir zu begegnen ohne Glauben. Es ist unmöglich, so zu leben, wie es dir gefällt, ohne Glauben. Und doch wissen wir oft gar nicht, was das ist und was das bedeutet. Herr, ich bitte dich, dass du uns durch den Lehrdienst des Heiligen Geistes hineinnimmst in Wahrheiten und in die Dinge, wie sie dein Wort erklärt. In Jesu Namen. Amen. So, der Titel der Predigtreihe, Glaube, wie die Schrift sagt, kommt aus Johannes Kapitel 7, Vers 38. Da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, hat jemand eine Elberfelder? Können wir mal Bibel tauschen, Christian? Ich wollte Elberfelder in der Predigt haben. Das ist mir jetzt aber erst wieder eingefallen. Ich hatte es mir hier notiert. Okay, Johannes 7. Ach du liebe Zeit, was ist das für eine Bibel? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja. Ich hatte im Gebet diesen Titel empfangen und das ist ja ein allgemein bekannter Bibelvers, eine bekannte Bibelstelle. Und ich musste dann verschiedene Kommentare nachschlagen, weil man kann ja diesen Vers so oder so verstehen. Dieses, wie die Schrift sagt, kann sich auf das davor beziehen oder auf das danach beziehen. Also man könnte sagen, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, das heißt, die Schrift sagt, wie man glaubt, oder man kann sagen, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, Doppelpunkt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, und da musste ich erstmal mich orientieren und gucken, weil Thomas mit seinem kritischen Blick hier vorne, der hat alles durchleuchtet, hätte mich darauf hingewiesen. Und es gibt, wenn das verkehrt gewesen wäre, und deswegen musste ich mir ganz sicher sein, dass es Glauben, wie die Schrift sagt, ist. Wie die Schrift sagt, bezieht sich auf den Glauben. Weil es gibt, die Erklärung ist ganz einfach, es gibt keine Bibelstelle, wo steht, dass aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Man kann manche so umdeuten, aber das wäre nicht die Art von Jesus, da irgendwie was, irgendwelche Umdeutungen vorzunehmen. Und so können wir daraus schließen, dass Glauben durch die Schrift definiert wird. Wenn wir wissen wollen, was Glaube und Glauben ist, müssen wir die Bibel aufschlagen. Jeder von uns und auch jeder da draußen hat eine innere Definition, auch wenn er vielleicht nie darüber bewusst nachgedacht hat, hat eine Definition dafür, was Glauben ist. Jeder von uns hat ein Verständnis dafür, was das bedeutet, was ist Glaube. So, und das wollen wir heute herausfinden, das ist nämlich der Titel der Predigt, die Einführung, was ist Glaube? Was ist das überhaupt? Und das ist eine ganz wichtige Frage, wenn du denkst, ja, das, wen interessiert das? Das ist doch hier Haarspalterei und wir können doch einfach rausgehen und evangelisieren. Ja, okay, aber es gibt, glaube ich, kaum einen Begriff, der in der Bibel so zentral ist wie Glaube. Und es gibt auch keinen anderen Begriff, den wir mit Gott, mit Religion, mit Gottesdienst, mit Frömmigkeit, egal aus welchem Sektor, in Verbindung bringen, wie den Begriff Glaube. Und deshalb ist es ungemein wichtig zu wissen, was ist denn Glaube überhaupt? Das hat Auswirkungen darauf, wie du mit Gott lebst. Das hat Auswirkungen darauf, wie du deinen Glauben vermittelst und wie du andere einlädst zum Glauben. Ja, deshalb wollen wir wirklich da akribisch sein und in dieser ganzen Predigtreihe das Thema entdecken und tief schürfen da in den Stollen des Glaubens hinein, um die Schätze zutage zu fördern, die da verborgen sind. Die ganze Schrift bezeugt, was Glaube ist. Die ganze Schrift bezeugt, was Glaube ist. Und wir können aus der Schrift erkennen, was die Natur und die Merkmale dieser Sache, ja, wir wissen ja noch nicht genau, was ist es. Ist es eine Herzenshaltung? Ist es eine Entscheidung? Ist es ein Gefühl? Was ist es denn? Ist es alles dreist? Die Schrift sagt uns, was Glaube wirklich ist. Halleluja. So, erstens. Komm, wir machen das mal bunt. Ich mal dann auch noch. Ihr könnt euch auf was freuen. Erstens. Schön rot. Jetzt kommen wir noch blau. Das Wort überhaupt. Das Wort Glaube. Ja, Wort. Schreibt einfach mal Wort hin. Ihr könnt dann eure Überschrift wählen, wie ihr wollt. In 1. Mose 15, Vers 6. Kommt das Wort Glaube das allererste Mal in der Bibel vor. Hat also 15 Kapitel gebraucht, bis dieses Wort das allererste Mal auftaucht. Und die Bibelentdecker unter uns, die wissen, da hat es mit Abraham zu tun. Und ich möchte euch immer ermutigen, wenn ihr herausfinden wollt, wenn ihr so eine Studie machen wollt und herausfinden wollt, zum Beispiel Heiliger Geist oder Gaben des Geistes oder Liebe oder Treue, dann könnt ihr immer in eure Konkordanz gucken, wo kommt das zum allerersten Mal vor in der Bibel, und daraus könnt ihr enorm viel lernen. Das ist das Gesetz der ersten Erwähnung. Das Gesetz der ersten Erwähnung. Immer wenn du irgendwas im Studium machst und etwas herausfinden willst, gehst du immer dahin an den Punkt, wo es das allererste Mal erwähnt wird. Ja? So, also wenn du über Gott zum Beispiel mal studieren willst, das ist ja mal ein interessantes Thema, Gott, dann guckst du, wo wurde das erste Mal erwähnt? Ah, 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott. Gott ist ein Schöpfer. Gott ist, der macht etwas Kreatives. Er erschafft aus nichts etwas. So, und das gibt uns einen ganz anderen Blick und setzt alles andere ins richtige Licht. Amen. 1. Mose 15, Vers 6. Ja, komm, ich schlag's mal auf hier in der großen Bibel von Christian. Ja, das ist ja, weil das so Fließtext ist. Anders. Es sind zum Glück heute nicht viele Bibelstellen, deswegen ist es nicht so schlimm. Ich vergeb dir, Christian. So, 1. Mose 15, Vers 6. Und er, also Abraham, glaubte dem Herrn. Und er, der Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Halleluja. Halleluja. Vom Anfang an sehen wir, das ist gar nicht mein Punkt jetzt, es wird eine extra Predigt geben, Glaube, der gerecht macht. Aber von Anfang an sehen wir, dass Glaube mit Gerechtigkeit zu tun hat. Halleluja. Und ich finde das so verrückt, wenn man, weil das wird ja auch im Römerbrief und im Galaterbrief dann zitiert, diese Bibelstelle, wo es um die Gerechtigkeit aus Glauben geht. Und was Gott denn hier dem Abraham vorlegt, was der Abraham glaubt. Und das ist nicht, ein Messias wird kommen und der wird für deine Sünden sterben und ich bin so barmherzig und so voller Liebe und so voller Gnade, ich werde dir deine Sünden vergeben, dass du in den Himmel kommst. Und Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Nee, überhaupt nicht. Da steht was von Abraham. Guck mal zum Himmel. Siehst du die Sterne? So viele Kinder will ich dir geben. So viele Kinder wie Sand am Meer ist. So viele Nachkommen will ich dir geben. Und Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Halleluja. So Glaube, der gerecht macht, jetzt fasse ich das schon wieder vor, aber es ist nicht so schlimm, Glaube, der gerecht macht, hat nicht unbedingt damit zu tun, welche Informationen ich bekomme, sondern an welche Person ich glaube. Du kannst alle Informationen der Welt richtig haben, die perfekte Theologie, dicke Bücher schreiben, aber wenn du kein Vertrauen zu Gott hast, kannst du wissen, was du willst. Du bist nicht gerecht in seinen Augen. Aber gut, okay. Jetzt bin ich schon wieder ich muss mich an meine Struktur halten. So, diese erste Erwähnung des Wortes Aman ist das Wort Glaube. Das bedeutet sich verlassen auf, vertrauen, glauben. Eine Person glaubt an eine andere Person, in diesem Fall Gott, wenn sie ihr vertraut. Du kannst das Wort Glauben immer ersetzen mit Vertrauen. Das macht alles schon mal viel, viel einfacher. Weil mit Vertrauen verbinden wir was ganz anderes als mit Glauben, normalerweise. Es sei denn, du bist natürlich schon durch eine Lehrschule des Herrn gegangen und deine Gedanken sind schon gewaschen und gereinigt worden, dass du mit dem Wort Gottes übereinstimmst. Aber dieses Wort Aman bedeutet Vertrauen. Sich auf etwas also auf jemanden verlassen, Vertrauen. Und eine Person vertraut man nicht, wenn sie eine bestimmte Position hat, sondern wenn sie vertrauenswürdig ist. Eine Person, die vertrauenswürdig ist, der vertraue ich. Wir haben mit einer Gemeinde zu tun gehabt, mit den Leuten aus dieser Gemeinde und die hatten immer gesagt, ich muss meinen Leitern vertrauen. In der ganzen Gemeinde wurde so ein Klima erzeugt, dem Leiter muss vertraut werden. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, ihr müsst mir nicht vertrauen. Meine liebe Gemeinde, ihr müsst mir nicht vertrauen. Vertrauen tut man einer Person, wenn sie sich als vertrauenswürdig erweist. Und deshalb, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, als Jakob von seiner Familie, kennt ja alle die Bibelgeschichten, ich kann ja jetzt frei reden, als Jakob von seiner Familie weggelaufen ist, um da zu seinem Onkel zu gehen. Und dann legt er sich in Bethel auf diesen Stein und er hat diesen Traum und sieht diese Himmelsleiter. Dann wacht er auf und dann betet er ein Gebet. Da müssen wir mal drauf achten. Das ist das Gebet eines Neubekehrten. Hat er das allererste Mal eine Begegnung mit Gott und das ist das Gebet eines Neubekehrten. Und da sagt er, wenn du mit mir bist, wenn du mich durchträgst, wenn du mich versorgst, wenn du auf mich Acht gibst, da steht lauter Bedingungen, dann will ich dir dienen. Das Gebet eines Neubekehrten. So beten Neubekehrte. Die wissen noch nicht, dass Gott 100% vertrauenswürdig ist. Und er sagt mit anderen Worten, wenn du dich als vertrauenswürdig erweist, will ich dir vertrauen. Und wir sehen dann in den Jahren danach, 21 Jahre, glaube ich, war er da bei seinem Onkel, Gott hat sich als vertrauenswürdig erwiesen. So, Glaube bedeutet Vertrauen. Das griechische Gegenstück, peto, oder wie spricht man das aus? Pistoio ist das Glauben und der Glaube ist peto. Aber warum habe ich mir peto aufgeschrieben? Egal. Das bedeutet sich binden, sich trauen, vertrauen. Das bedeutet sich auf etwas verlassen, gehorchen. Ja, kann auch mit gehorchen übersetzt werden. Folgen, fest vertrauen. Ist also sehr, sehr ähnlich dem Hebräischen. Wir haben erst gestern noch drüber geredet, oder vorgestern. Pistis. Auch hier ist Glaube ein Wort, was am besten mit Vertrauen übersetzt wird. Und da kommen wir zu Punkt 2. Ach, das habe ich ja rot gemacht. Punkt 2, Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten von Tatsachen. Viele von uns, wir sagen, ich glaube, was die Schrift sagt. Und dahinter steckt das, wir können auch was anderes sagen. Ich glaube, was in der Zeitung steht. Fangen wir mal so an. Ich glaube, was in der Zeitung steht. Das ist unser Begriff von Glaube. Weil ich das für wahr halte, weil ich denke, ja, das stimmt, ist das Glaube. Das hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Das ist nicht Glaube, wie die Schrift sagt. Also es enthält Übereinstimmen und sagen, ja, das stimmt, das ist in Glauben enthalten, aber ist bei weitem nicht all das, was Glauben ausmacht. Thomas kann zum Beispiel sagen, oder Thomas kommt zu mir und sagt mir etwas und ich kann sagen, ja, das stimmt, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihm vertraue. Wenn du irgendwo in ein Geschäft gehst, zu einem Verkäufer, oder du wärst zu mir gekommen als Verkäufer, und der Verkäufer erzählt dir was, und sagen, okay, ja, das stimmt, aber Vertrauen tue ich dem trotzdem nicht, weil tief in drin will der mir doch nur was verkaufen. Was ganz normal ist. So, es kann sein, dass es stimmt, was er sagt, aber ich vertraue ihm nicht. Das heißt, es ist nicht Glauben. Einfach nur zu sagen, ja, das stimmt, ist nicht Glauben. Und das haben wir ganz oft. Es gibt ja dieses Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott den Vater, okay, das ist Glauben, ja, ich vertraue ihm. An die christliche Kirche, an die Auferstehung von den Toten, dass wir das auf Lehrsätze beziehen, ist ein nicht korrektes Verständnis. Ich glaube an die Lehre der Geistestaufe. Ich glaube an die Wassertaufe. Das hat nichts mit biblischem Glauben zu tun. In dem biblischen Glauben steckt immer eine Person. Es ist ein Beziehungswort. Glaube ist auch nicht, das ist so die häufigste Anwendung, eine vage Vermutung. Auf Arbeit habe ich das ganz oft gesagt, so in diesem Kontext, da war ich theologisch auch nicht richtig. Da wurde dann gefragt, ja, hat der Gerd denn dieses Werkzeug mitgenommen? Ich glaube schon. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich müsste mal nachgucken. So, Glaube ist in unserem Sprachgebrauch eigentlich etwas, wo wir sagen, das könnte sein, aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Das ist so das, wie wir in unserem breitengraden Glauben verwenden. Und das ist auch, hat überhaupt, wir kommen dann gleich zum nächsten Punkt, was Glaube eigentlich ist. Das hat überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Das müssen wir, das Problem ist, wenn wir das in unserem Alltag so verwenden, als vage Vermutung, du musst dich einen Regenschirm nehmen, ah, ich glaube schon. Aber es kann auch sein, die Sonne scheint noch. So, das ist, das, Das Problem ist, wenn wir das so verwenden, dieses Wort, projizieren wir das automatisch, wenn wir über Gott reden, auf unsere Beziehung zu Gott und auf die Frömmigkeit und auf den Gottesdienst. Und deshalb ist es wichtig, das Verkehrte rauszunehmen aus diesem Wort und es mit neuem Inhalt zu füllen, wie die Schrift sagt. Sind wir da alle, könnt ihr mir alle folgen bis jetzt? Ja? Amen. So, Glaube bedeutet Vertrauen. Es ist ein Beziehungswort. Es ist nicht, ich glaube an etwas, sondern ich glaube einer Person. Ich glaube dir. Abraham glaubte Gott. Er sagt, es steht noch nicht einmal da, Abraham glaubte, dass das, was Gott sagt, richtig ist. Nein, Abraham glaubt Gott. Er vertraut der Person, ihrem Wesen, ihrem Charakter. Und mit diesem Ich glaube dir, also dieses Wort Vertrauen, sagen wir dann quasi, dein Charakter ist zuverlässig. Ich kann mich auf dich verlassen. Insofern kann man quasi auch an einen Menschen glauben. Ja? Ich glaube ein Stück weit an meine Frau. Und meine Frau glaubt ein Stück weit natürlich auch auf mich. Wir sagen das natürlich nicht, weil das irgendwie komisch klingt, weil das hat, Glaube hat ja was mit Gott zu tun. Aber das ist das, was dahinter steckt. Die Person Gottes ist vertrauenswürdig. Sein Charakter ist 100% vollkommen rein, voller Liebe und so weiter und so weiter. Und deshalb vertraue ich ihm. Das ist Glaube. Das sind jetzt die Basics. Wir müssen da jetzt durch. Ab der nächsten Woche wird es dann noch aufregender mit Geschichtchen und mit tollen Sachen, wo ihr mehr mit da irgendwie was mit anfangen könnt. Aber wir müssen durch diese Punkte durch. Amen. Ja? Danke, Jesus, für biblische Lehre. Das wusste ich, dass das jetzt kommt hier. So, drittens, Punkt 3. Glaube hat Substanz. Ein sehr schönes Wort. Substanz. Glaube hat Substanz. Wenn wir mal Hebräerbrief aufschlagen. Ja, hinten gibt es dann noch griechische und hebräische Wörter. Spannend. So, Hebräer Kapitel 10. Letzter Vers. Und dann lesen wir den ersten Vers vom Kapitel 11. Ganz berühmt, die Schriftstellen hier, also Kapitel 10, Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Okay, als ich das allererste Mal diese Schriftstelle gelesen habe und mir versucht habe, Gedanken darüber zu machen, war das wie Chinesisch, ja, oder Vietnamesisch für mich. Ich dachte, was will der von mir? Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Schlachter sagt feste Zuversicht. Ein Überführtsein oder ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Okay, das ist so wie keine Ahnung, wie so ein Powerriegel. Die sind klein, passen in jede Tasche, aber da sind Nährstoffe drin, das reicht einer den ganzen Tag. So ein Powerriegel ist das. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Powerriegel jetzt mal Stück für Stück auseinandersetzen, die Nährstoffe da drin mal angucken. Und wir schlüsseln das Ganze jetzt mal auf. Also es heißt, der Glaube, haben wir schon drüber gesprochen, das Vertrauen, dieses Beziehungswort, ist A, jetzt kommt hier unten drunter noch Ja, das kriegt man schon irgendwie hin. A, eine Wirklichkeit. Wo ist denn der blaue Stift? Hier. Ach nee. Der Glaube ist eine Wirklichkeit. Wir gucken uns jetzt diese Begriffe an und versuchen darüber ein Bild zu bekommen und dann veranschaulichen wir das noch mit einer biblischen Geschichte. Da kommt dann die Geschichte, wo ihr dann alle aufatmet und ja. Dieses Wort Wirklichkeit kann übersetzt werden als Grundlage und auch als Substanz. Deswegen habe ich hier geschrieben, Glaube hat Substanz. Die englische King James übersetzt es, Faith is the substance of things which hope for. So, also Glaube ist die Substanz. Also damit ist gemeint eine Grundlage, eine Wirklichkeit, das Fundament von den Dingen, die wir hoffen. Glaube hat Substanz. Es ist nicht irgendwas, das aus der Luft gegriffen ist und irgendwie, was wir uns einbilden, irgendwelche Hirngespinste oder irgendwelche Wellen, die, ja, es gibt ja alle möglichen da im Okkultismus dann dieses, ja, der Mond steht heute so, deswegen kommen die Wellen so und deswegen fühle ich mich gerade so. Glaube hat Substanz. Eine Grundlage, ein Fundament, auf dem wir stehen können. Der Glaube ist nicht etwas, was wir uns irgendwie einbilden und für die geistig Schwachen eine Zuflucht ist, um irgendwie mit dem Leben klarzukommen. Überhaupt nicht. Der Glaube ist eine Wirklichkeit, eine Substanz. Ich mag das Wort Substanz so sehr. Eine Grundlage. Mit beiden Beinen auf den Boden zu stehen, auf der Grundlage. Substanz. Nicht irgendwie in the third and fourth heaven und dann bist du sonst wo in irgendwelchen Planetensystemen unterwegs und betest nur noch im Geist und du fliegst davon. Nein, zu glauben bedeutet Bodenhaftung zu haben, bedeutet auf einem Fundament zu stehen. Es ist nicht irgendeine emotionale Schwärmerei, wo wir abgehen und oh, das fühlt sich so gut an, das muss vom Herrn sein. Überhaupt nicht. Glaube ist eine Wirklichkeit. Und zwar die Wirklichkeit der Dinge. Ich tue das dann alles noch veranschaulichen, so dass wir das noch besser verstehen. Die Wirklichkeit der Dinge, die wir hoffen. B. Wir hoffen. Jetzt habe ich schwarz gemacht. Das geht natürlich nicht. Wie bitte? Kann auch anstrengend? Ja, zum Schreiben ist es anstrengend. Der Glaube ist die Wirklichkeit, die Grundlage, die Substanz derer Dinge oder dessen, was man hofft. Da haben wir ein ganz ähnliches Wort wie Glauben. Dieses Wort, was hier für Hoffen steht, kann man auch mit Glauben übersetzen. Fand ich ganz interessant. Aber weil das natürlich keinen Sinn ergibt, zu sagen, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man glaubt, steht hier das Wort Hoffen. Und das lenkt uns darauf hin, dass es etwas mit unserem Herzen zu tun hat. Wir hoffen mit dem Herzen. Wir glauben mit dem Herzen. Es geht um unseren unsichtbaren Menschen. Das ist das Allerentscheidende. Und das macht auch Sinn, weil wie vertraust du? Du vertraust nicht mit dem Kopf, dass du sagst, okay, ich rechne mir das aus und ja, das haut hin, sondern du vertraust mit dem Herzen. Deswegen kannst du sagen, mein Computer, wenn ich dir meine Aufgabe stelle, dann ein Programm durchlaufen lasse, ja, da haben wir ja hier verschiedene diverse Experten sitzen, kann ich sagen, okay, das klappt, aber du würdest trotzdem nicht vom Vertrauen sprechen. Ich vertraue dem. Das wäre irgendwie, also das wäre, wenn du das machen würdest, wäre das sehr komisch. Du vertraust dem Computer nicht, sondern du weißt einfach, das funktioniert, das klappt, der ist so und so programmiert, wenn ich das und das eingebe, kommt das und das raus, so im besten Fall zumindest, dann funktioniert das. Aber du würdest nicht sagen, oh, ich vertraue dem. Nee, weil der Computer ist ein Gegenstand und vertrauen kannst du nur einer Person. Und das auch nur mit dem Herzen. Du hast hoffentlich zu deinem Computer keine Herzensverbindung, ja. Als wir unseren letzten Computer gekauft haben, nee, vorletzten, vorletzte MacBook. Wir haben die Apple-Mitarbeiterin da aus so einem Hinterzimmer, die holen die dann immer und sagt ihr, das neue Familienmitglied. Ich sage, das ist kein Familienmitglied, das ist ein Gegenstand, das ist ein Computer, so, aber dahinter steckt natürlich eine Firmenphilosophie und so weiter, ist klar. So, wir hoffen mit dem Herzen. Der Glaube ist etwas, was ich hoffe, was heißt, was sich in meinem Herzen abspielt, nicht unbedingt in meinem Gehirn. Natürlich tut das, was ich an Entscheidungen treffe, was ich für Informationen zu mir nehme, maßgeblich dazu beitragen, wie es in meinem Herzen aussieht. Aber die Quelle des Glaubens ist im Herzen. Gut, wir machen weiter. C, jetzt wird's spannend. Der Glaube ist ein Überführtsein. Steht das ja auch in der Elberfelder? Hier steht überzeugt sein, in der Schlachter steht überführt sein. Ich mag Überführung. Auch Überzeugung? Ja, weil man. Ach so. Wie bitte? In deiner Elberfelder. Du musst dir mal hier an einem TÜV unterziehen. Was sind das für eine Elberfelder? Überzeugt sein. Und Spaß. Ja, Schlachter steht auch Überzeugung. Aber ich wusste, Elberfelder steht überführt sein. Aber wir tauschen jetzt nicht nochmal Bibeln. Dieses Wort überzeugt sein, überführt sein, kann man so und so übersetzen und bedeutet auch Beweis. Und das ist doch was Herrliches. Überführt von einer Sache zu sein, bedeutet ja, wenn du ein Verbrechen begehst, still und heimlich, hoffentlich hat es keiner gemerkt, gehst heimlich bei Rot, ja. Und auf einmal hat es jemand auf Video, es sitzt nur an, bitte, ihr dürft bei Rot gehen. Auf einmal kommt jemand und sagt, ich habe das auf Video aufgenommen. Ich überführe dich des Verbrechens, dass du bei Rot gegangen bist. Hier ist der Beweis. Das ist bewiesen, dass du über Rot gegangen bist. So wird Beweis verwendet, ja, und das ist dann im Ausschlag geben, wie ein Urteil gefällt wird, ist die Beweislage. Und Glaube hat nicht nur etwas mit Substanz zu tun, mit einer Wirklichkeit, auch nicht nur etwas mit meinem Herzen, sondern der Glaube gründet sich auf Beweise. Glaube malen wir uns nicht aus, so wie, ach ja, woran glaube ich heute? Ich glaube, wenn ich ja aus dem Fenster springe, dann fange ich an zu fliegen. Also das glauben ja viele, die dann Drogen nehmen und dann dabei zu Tode kommen. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Glaube gründet sich auf Beweise. Es ist bewiesen, ein Überführtsein, ein Bewiesensein, ein Überzeugtsein von, Punkt D, Dingen. Das mag ich auch sehr. Von Dingen. Von Dingen. Hier steht das Wort, das griechische Wort Pragma. Wir sind ja gern so pragmatisch. Sagen, ich glaube, mit Glaube will ich nichts zu tun haben, ich bin eher der pragmatische Typ. Ach so? Glaube hat was mit Pragmatismus zu tun. Es ist ja wunderbar, dass du ein pragmatischer Typ bist. Dann bist du genau der Richtige für ein Glaubensleben, für einen Wandel im Glauben. Halleluja. Es ist ein Überführtsein von Dingen, von Pragma. Was ist Pragma? Pragma sind die Tatsachen, die Fakten, die Hard Facts, die du nicht irgendwie manipulieren kannst, wo du nicht sagen kannst, ja, aber ich würde das viel lieber so haben oder ich fühle mich heute so, sondern bam, das sind die Fakten. Wir sind pragmatisch. Wir halten uns an das, was die Tatsachen hergeben. In der Wissenschaft enorm wichtig, zumindest wenn du vernünftige Wissenschaft machen willst. Die Wissenschaft der Evolution, die hält sich nicht so sehr an die pragmatischen Dinge. Da wird dann eher was aus der Luft gegriffen. Und wenn dann die Frage kommt, woher kommt denn das ganze Wasser? Meteoren, die einem riesigen Schauer von einem Eis, das sind Eismeteoren, die in millionenfacher Weise auf unseren Planeten gefallen sind. Und so sind die Meere auf die Welt gekommen. Ja, das klingt sehr pragmatisch. Und dann geht es darum, wo kommt das Leben her? Kommt auch aus dem All. Das sind Aliens. Wir sind eigentlich Aliens. So, also ist eine völlige völliger Wahnsinn und dann ist es doch viel pragmatischer zu glauben, dass es da einen Schöpfer gibt, der sich das ausgedacht hat und der nicht gesagt hat, es ist wie wenn ich meine Uhr, jetzt fange ich an über Evolution zu reden, aber es ist wie wenn ich meine Uhr, weiß nicht, die besteht vielleicht aus 100 Teilen, mit allen Schräubchen und Rädchen und Zeigern und Plättchen, wenn ich die ins Weltall schmeiße und in alle Richtungen, in alle Ewigkeit fliegt die Uhr dahin. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Uhr zusammentrifft, dass die Teile sich zusammentreffen, sich verschrauben miteinander und das dann Klick macht und die anfängt zu ticken. Das ist die Wahrscheinlichkeit von der Evolutionstheorie. Es ist unmöglich. Ein völliger Unsinn. Und da sieht man, dass es nicht eine Wissenschaft, sondern eine Religion ist. Die Religion des Humanismus. Und er sagt, es kann nicht sein, dass es einen Schöpfer gibt, weil dann müssen wir uns verantworten. Dann hätten wir eine moralische Pflicht gegenüber ihm und müssten vor ihm stehen im Gericht und es würde bewertet werden, was wir sagen. Also kann das nicht sein. Und dann denken wir uns, so verrückte Sachen gibt es in keinem Science-Fiction-Film. Wirklich in keinem. Du kannst dir Star Wars angucken, das ist pragmatischer. Du kannst dir Star Trek angucken. Du kannst dir alle möglichen Dinge, hier die Körperfresser kommen, kannst du dir angucken. Das ist alles viel pragmatischer als Evolutionstheorie. Also, Glaube gründet sich auf Tatsachen. Halleluja, ist das nicht schön? Da hat Gott an uns Deutsche gedacht. Danke, weiß es Gott doch Deutsch? Die Theorie, die habe ich noch nicht ganz verstanden. Und damals im Garten Eden, im Paradies, haben sie auch Deutsch gesprochen. Ja. Halleluja. Nee, Gott ist nicht Deutsch. Danke, Jesus. Aber das ist etwas, wo wir sagen können, okay, Es sind Pragmatismen, Tatsachen, die man aber, jetzt kommt das tricky Sache, nicht sieht. Die sind unsichtbar. Ich mal hier so ein Auge. So. Die sieht man nicht. So, und wenn du jetzt so ein eifriger Evolutionstheologe bist, ich sag Evolutionstheologe, ja, sagst du, ja, es kann nur Dinge geben, die man sieht. Und das ist völliger Unsinn. Aber das brauche ich euch nicht erklären. Es gibt schon allein, dass wir das Radio anschalten können, dass ich hier WLAN habe. Das ist der Beweis, dass es Dinge gibt, die ich nicht sehe. Dass ich den Stift in die Luft werfen kann und der zurück in meine Hand kommt, das ist ein Beweis, dass es Dinge gibt, die ich nicht sehe, die aber trotzdem noch da sind. Nämlich Schwerkraft. Sozusagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Da ist Unsinn. Dann brauchen wir den Glauben nicht mehr. Dann brauchen wir das Vertrauen nicht mehr. Vertrauen ist etwas. Wenn Thomas sich als vertrauenswürdig erweist, kann ich das nicht sehen. Kann ich sagen, weil sein Bart heute so und so rasiert ist und sein Ohr ein bisschen weiter hier nach unten zeigt. Deswegen ist er vertrauenswürdig. Es ist eine Herzenssache und deswegen ist es unsichtbar, wie jede Herzenssache unsichtbar ist. Du kannst nicht sagen, ja, ich liebe meine Frau und ich sag ihr das nie, weil ich habe es ja einmal gesagt. Und das haben wir sogar schriftlich festgehalten. Das steht auf der Urkunde. Das reicht doch. Warum soll ich dann noch Blumen holen? Warum? Ne? Was soll der ganze Quatsch? Die weiß es doch schon. Wir sagen, es ist natürlich völliger Unsinn. Unsichtbare Dinge sind da und müssen ausgedrückt werden. Und das ist Glaube. Etwas, was man nicht sieht. Und das ist gar nicht so schlimm. Das ist trotzdem pragmatisch. Das ist trotzdem auf Beweise gegründet. Das hat mit unserem Herzen zu tun. Und es hat Substanz. Obwohl ich es nicht sehe. So, das sind die Eigenschaften vom Glauben. Halleluja. Danke, Jesus. Puh. Jetzt kommen wir zu Punkt 4. Jetzt wollen wir das anschaulich darstellen. Da brauche ich ein neues Blatt. Wir machen jetzt hier Punkt 4 und schreiben nochmal Glauben drüber. Das ist, glaube ich, das Leichteste. Jetzt geht die Malerei los. Jetzt müsst ihr für mich beten. Ja. Kunst 4. Lass uns mal aufschlagen. Matthäus 14, Vers 22 bis 31. Eine Geschichte, die ihr alle kennt, Matthäus 14. Matthäus 14, Vers 22 bis 31. Ja, hier die Überschrift. Was ist denn das für eine Überschrift in deiner Bibel, Christian? Jesus geht auf dem See, okay, Hilfe für den sinkenden Petrus. Der sinkende Petrus. Petrus ging auf dem Wasser. Das ist nicht der sinkende Petrus, das ist der Petrus, der auf dem Wasser geht. Halleluja. Aber gut, okay, jetzt ist auch eine Frage von Perspektive. Da sieht man, dass hier Elberfelder auch von Deutschen geschrieben wurde. Wir lesen mal Vers 22 bis 31. Halleluja. Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht, ja, erwachsene Männer. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das spielt sich alles noch auf dem Wasser ab, ne? Die sind nicht dann ins Boot gekommen und dann hat er gesagt, du Kleingläubiger, sondern er steht noch auf dem Wasser und sagt, ach du Kleingläubiger. Halleluja. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Lasst uns doch diese Geschichte mal nehmen und anhand dieser Geschichte veranschaulichen, was diese Punkte sind, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, erinnert euch. Glaube und so weiter. So, hier haben wir also ein Boot. So. Ich versuche das mal so schön wie möglich. Da ein Segel. Zack. Und hier drin sitzen sie alle. Die 12 Jünger. Gut, wahrscheinlich hatten sie kein Segel, weil der Wind so stark war. Und sie haben Angst. Ja, da die Münder gehen nach unten. Ganz schlimm geht's denen. Und dann spielt sich das Ganze natürlich auf dem Wasser ab. Und auf einmal sehen sie, dass da einer kommt. Ja, da ist er. Er freut sich. Hat keinen Grund irgendwie, weil er läuft ja über dem Wasser. Der Sturm stört ihn gar nicht. Heiligenschein. So. Es ist Jesus. So. Schön, ne? Die Jünger hier, völlig voll von Panik. Sie litten Not. Der Wind stand ihnen entgegen. Die Wellen tobten. Und hier ist Jesus mit dem kompletten Gegenteil. Komplett ohne Furcht, ohne Angst. Und das, wovor die so Angst haben, vor dem Wind und vor den Wellen, stört den gar nicht. Der läuft da einfach drüber weg. Und was Jesus da macht, ist, er demonstriert, dass es über diesem Wasser eine Brücke gibt. Pragma. Jesus schafft eine Tatsache. Er schafft, indem er demonstriert und dann auch indem er spricht, schafft er eine Pragma, eine Brücke, ja. Er schafft eine Tatsache. Und dann spricht Jesus. Ja, hier ist dann eine Sprechblase. Und sagt, zu Petrus, komm. In dem, was er spricht und in dem, was er tut, demonstriert und zeigt uns Gott unsichtbare Tatsachen. Halleluja. Wir können von den Wellen der Sünde übermannt sein. Wir können denken, ich werde mich nie ändern. Ich werde immer wieder zurückfallen. Ich werde immer wieder in dieselben Löcher kommen. Ich werde nie irgendwie diese Sünde überwinden. Aber dann sehen wir, dass Jesus mit dem, was er sagt und mit dem, was er vorlebt, eine Tatsache schafft. Und dieses, ja, kommt hier unser guter alter Piet ins Spiel. Petrus, noch kein Heiligenschein, den kriegt er erst später. Jetzt freut er sich noch, ne? Der sieht, was Jesus macht. Und er hört natürlich auch in derselben Linie, was Jesus tut, und was Jesus ihm aufträgt und sagt, komm. Das heißt, es ist dir auch möglich, auf dieser Tatsache zu gehen, auf der ich gehe. Und Petrus, so verrückt wie der ist, Halleluja, der hält sich, ja, der ist kein Schwärmer oder kein emotionaler Typ, der hält sich an die Tatsachen. Der guckt, hier gibt es einen Beweis für eine Sache, für eine Pragma, die ich in den natürlichen Augen nicht sehe, die eigentlich unmöglich ist. Aber weil Jesus das vorführt, weil er das vorlebt und weil er spricht und sagt, es ist auch für dich möglich, steigt er aus dem Boot aus und läuft hin zu Jesus. Halleluja. So, Gottes Reden und Gottes Demonstration schafft Pragmatismen, schafft die Tatsachen, auf deren wir laufen können, auf deren wir reagieren können und für unser Leben in Anspruch nehmen können. Und das ist Glaube. So, er schafft diesen Pragma. Der Pragma ist da, ja. Oder ich nehme jetzt mal, ich nehme den roten Stift. Der Pragma ist da, aber davon wissen die ja noch nichts. Jesus demonstriert diesen Pragma durch das, was er tut und durch das, was er sagt. So, das ist die Reihenfolge. Dann geht der Strich weiter hin in das Herz. Ja, hier das Herz von Petrus. Und dass Jesus etwas gesagt hat und etwas demonstriert, schafft in ihm eine Hoffnung. Schafft in ihm das Vertrauen, dass das, was Jesus hier vorlebt, auch für ihn gilt und dass es auch für ihn und für sein Leben eine Rolle spielt. Und in diesem speziellen Fall, dass es auch für ihn möglich ist, auf dem Wasser zu gehen. Und das führt zu einer, oder wir machen es so, das führt zu einem Gehorsamschritt, ja, es hat ja auch mit Gehorsam zu tun, dass er sagt, okay, wenn er das vormacht, ich hoffe das jetzt, und diese Hoffnung hat er nur, stellt er unter Beweis, indem er handelt, ja, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn er nicht sagt, wenn er jetzt sagt, ja, das stimmt, Jesus, du rufst mich und du demonstrierst das, aber ich bleib doch lieber am Boot. Dann würde er nicht glauben. Dann wäre er voller Zweifel. Und deshalb ist der Beweis, dass der Pragma für ihn funktioniert, dass er auch aufsteht und darin wandelt. Sünde ist eine Realität, ist etwas, was uns verdammt und was uns vom Thron Gottes fernhält. Das Kreuz ist eine Pragma, ist eine Tatsache, die geschaffen wurde. Und jetzt ist die Entscheidung, gehe ich aus dem Boot und laufe auf dieser geschaffenen Tatsache oder nicht. Krankheit sind Wellen und Sturm. Und unmöglich kann man Krankheiten einfach so durch ein Wort oder irgendwie wegnehmen. Aber ich sehe, da demonstriert einer etwas, da erzählt einer etwas. Das heißt, auch ich kann dem reagieren und kann Heilung erleben. Nicht immer. Ja, das ist jetzt kein Rezept für ein erfolgreiches Leben. Aber So funktioniert Glaube. Du kannst überfordert sein mit deinen Kindern und denken, das kriege ich nie in den Griff, und die drehen völlig ab und das ist furchtbar und ich bin ja ganz allein, und auf einmal siehst du Jesus, wie er bei dir ist, wie er etwas demonstriert, wie er seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, seine Geduld und auch seine Strenge zeigt und dich dazu aufruft, und du kannst darauf gehen. Das ist Glauben. Das ist Glaube. Sollen wir nochmal die Punkte angucken, die wir vorhin hatten? Es ist eine Wirklichkeit. Jesus schafft diese Wirklichkeit, die Hoffnung erzeugt im Herzen. Jesus hat diesen Beweis gebracht, es funktioniert, es geht. Dass diese Dinge real sind, diese Pragma, diese Dinge sind real. Und obwohl man sie mit dem natürlichen Auge nicht sieht, da war ja keine echte Brücke, sondern das war ja wirklich Wasser, wo Jesus drauf gelaufen ist. Aber in dieser Geschichte können wir ganz gut sehen, was Glaube eigentlich ist. So. Das ist schön, ne? Also mir gefällt's. Wort, Vertrauen, Substanz, Wirklichkeit, Hoffen, Überführung von Dingen, die man nicht sieht. Und die befähigen uns, auf diesen Tatsachen zu gehen, die Jesus geschaffen hat. Und das hat mit deinem Leben alles zu tun. Nicht nur ein bisschen im Gottesdienst, du sagst, ja, das ist die fromme Zeit, wo ich mal ein bisschen glaube und ein bisschen bete, sondern mit deinem kompletten Leben, mit jeder Krise, mit jeder Beziehung, mit allem hat das etwas zu tun. Vielleicht nicht so dramatisch wie bei Petrus mit Wellen und Sturm und Gespenstern, aber das Prinzip des Glaubens hat in jeder Situation deines Lebens Anwendung. Und darum soll es in der Predigtreihe gehen. Glauben, wie die Schrift sagt, glauben, wie vertrauen wir Gott, wie können wir, ja, all diese Dinge. Vater, ich danke dir, lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass dein Wort sagt im 1. Johannesbrief, der Glaube ist der Sieg, mit der wir die Welt überwunden haben. Der Glaube ist der Sieg. Nicht die Hoffnung auf den Sieg, sondern der Glaube ist schon der Sieg. Das Vertrauen ist der Sieg. Herr, ich bitte dich um den Lehrdienst und Offenbarungsdienst des Heiligen Geistes. Zeige uns, was Glauben wirklich ist und was es bedeutet in unserem alltäglichen Leben mit den ganz normalen Herausforderungen, mit den Dingen, mit den Krisen, mit den schönen Sachen. All das hat etwas mit Glaube zu tun. Aber du musst uns das zeigen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Gott als Vater kennenlernen, hat mit Glauben zu tun. Unser Gebetsleben hat mit Glauben zu tun. Unsere Beziehungen, unser Umgang miteinander hat mit Glauben zu tun. Und Herr, du hast gesagt, wer Gott nicht glaubt, der hat Gott zum Lügner gemacht. Und Herr, das ist etwas, dieses Gift des Zweifels, dieses negative Zweifel. Es gibt auch gute Zweifel, aber diese negativen Zweifel, wo wir Gott unterstellen, dass er ein Lügner ist. Herr, das soll aus unserer Gemeinde komplett fortgeschafft werden. Wir bitten dich, Herr, dass wir hier eine Atmosphäre durch deine Leitung kreieren können, wo wir glauben, wo wir dir vertrauen. Und wo wir gemeinsam auch in diesem Glauben uns ermutigen können und vorangehen können. In Jesu Namen. Amen. Dem Namen will ich folgen. Ich lasse mich